der Fußtritt, der ganz gemeine Hundstritt ist es ja, der hier den Ausschlag gibt. Was aber bedeutet der Fußtritt in aller Welt? Doch wohl, dass der Gegenstand, die Person, nicht wert sei, dass man auch nur die Hand um ihretwillen rührte. Er ist ein Zeichen der Wegwerfung, der Geringschätzung, der Verachtung, des Ekels, des Abscheus. Und nun eine solche Betätigungsform zum Gegenstand der Lieblingserholung, ja der ernsteren Leibes- und Geisteserziehung zu machen. In der Tat, ist das nicht recht eigentümlich?
Eine Polemik von 1898 gegen das Fußballspiel, wieder die Fußlümmelei, wieder die englische Krankheit. Starke Worte hier bei den Bemerkungen zur deutschen Sprache. Es begrüßt Sie Hendrik Heinze. Wir sprechen heute mit einem Gast, der alles weiß über die Sprache oder die Sprachen des Fußballs, über die Brandreden der Gegner, die Liebeserklärungen der Fans, über den Überschwang der Sportreporter und über die Fachbegriffe gestern und heute. Christoph Marx, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag aus Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Gerne. Der springende Punkt, das ist der Ball, so heißt Ihr neues Buch. Mhm. Untertitel Die wundersame Sprache des Fußballs, erschienen im Duden Verlag. Ein Buch mit vielen meist herrlich bekloppten Fußballersprüchen, der Titel selbst ist ja einer, aber natürlich nicht nur. Die erste Ihrer Thesen findet sich gleich vorne, Seite 15. Tatsächlich ging die Entwicklung des Spiels in Deutschland eng mit der Herausbildung einer eigenen Sprache einher. Das ist uns neu, erzählen Sie mal.
Ja, das ist wirklich erstaunlich und das liegt ja nicht unbedingt auf der Hand. Derjenige, der das Fußballspiel nach Deutschland brachte, war auch ein Deutschlehrer. Und in diesem Sinne war sozusagen natürlich die Entwicklung des Spielers auch sehr eng mit Erziehung, Schule und auch Ausbildung einer Sprache verbunden. Der gute Mann hieß Dr. Konrad Koch, Gymnasiallehrer für Deutsch und alte Sprachen und hatte sich, wie wir ja schon im Vorgangszitat gesehen haben, zu erwehren dem Vorurteil, dass Fußball eine englische Krankheit sei, überhaupt tierähnlich sei und dem deutschen Wesen überhaupt nicht angemessen. Er war natürlich auch ein Kind seiner Zeit und versuchte auch...
Wir sprechen vom ausgehenden 19. Jahrhundert.
Genau,
wir sprechen vom... 1870 fortfolgende, ja.
Genau, 1874 war das erste Fußballspiel. Er hat dann auch 1875 die ersten Fußballregeln aufgestellt und 1903 dann die Fachbegriffe für das Fußballspiel herausgegeben, die im Weiten heute eben auch gültig sind. Ihm war es eben sehr wichtig, dieses englische Spiel so in dieser nationalistischen Hochzeit zu einem Deutschen zu machen. Und das bedeutete halt vor allem auch, eine deutsche Sprache einzuführen. Damals, den ersten Berichten über die Fußballsprache, war halt von Goalkeeper die Rede, von Forwards, also alles die englischen Fachbegriffe.
Pfui, sagen wir.
Pfui, genau. Und das sagten eben auch alle. Um diese Akzeptanz zu erhöhen, hat er sich dann tatsächlich stundenlang, was ist das angemessene deutsche Wort dafür? So sind dann halt irgendwie die heute gültigen Begriffe wie Strafstoß, Ecke, Torwart, Halbzeit hat er festgelegt und dann tatsächlich auf den Fußballplatz gebracht. Interessant ist ja auch, dass eben, wo es diese manische Sprachpuristik nicht gab, im Österreichischen und im Schweizerischen, diese englischen Begriffe bis heute überleben. Mhm. Der Torwart heißt immer noch Goalie. Und wenn man eine Ecke tritt, tritt man eine Corner. Diese englische Herkunft ist im Deutschen kaum mehr da. Ja.
Getilgt durch Konrad Koch.
Genau.
Man muss sich das ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Mann promoviert über die Sprache Homers, ein Altsprachler, Deutschlehrer, Sie hatten es gesagt, zerbricht sich den Kopf, ob es nun Mal oder Tor heißen muss. Wir wissen heute, Tor hat sich durchgesetzt. Mal wäre auch nicht schlecht, oder?
Genau. Ja, früher hießen sie Malmänner und er hatte natürlich auch unglaublich schöne zeitgeistige Begriffe wie Spielkaiser zum Beispiel. Ja? Also wir lebten ja im Kaiserreich und der Kapitän hieß Spielkaiser.
Christoph Marx, Autor des Buches Der springende Punkt, das ist der Ball. Eben diesem Buch entnehme ich auch eine zweite These. Was die fußballerische Sprache besonders auszeichnet, das ist ihre Anschaulichkeit. Ja. Hätten Sie da zwei, drei überaus anschauliche Beispiele für uns?
Ja, die gibt es natürlich massenhaft, also diese Übertragung aus der Alltagssprache, also diese Dauermetapher, die ja eigentlich kennzeichnet ist für die Fußballsprache, die sie ja so wahnsinnig bunt und so attraktiv macht. Ja. Die berühmte Bananenflanke zum Beispiel. Ja. Oder die Schwalbe, ja, wenn man einen Foul vortäuscht. Das größte Wortfeld ist bis heute die Kriegs- und Kampfrhetorik. ist bis heute immer noch so, da gibt es halt die Abwehrschlacht. Wenn zwei Mannschaften bis zur 80. Minute sich eigentlich neutralisieren, heißt es immer noch, das ist ein Abnutzungskampf und wird auch gegen die Söldnermentalität von Spielern gelästert. Das ist bei uns heute auch ein bisschen ironischer geworden. Es gibt allerdings eben nicht nur die Kriegsmetapher, es gibt dann halt auch Kunst und Kultur, dann ist die Rede vom Mittelfeldregisseur, von der Gala-Vorstellung. Da wird dann das Spiel dirigiert. Auch da finden sich natürlich sehr viele Metaphern. Ja.
Die Sprüche wollen wir nicht vergessen, aber die herrlich bekloppten Sprüche von Matthäus über Möller, über all die anderen. Haben Sie da Ihre Lieblinge?
Ja, es gibt natürlich Klassiker, die ich sehr gerne mag. Nichts ist scheißer als Platz 2 sozusagen. Das ist sehr innovativ. Sehr schön, also von den Neuen ist, er muss ja nicht unbedingt dahin laufen, wo ich hinkrätsche, von Neven Subotic. Das ist wunderschön und trifft ja auch das Dilemma von vielen Abwehrspielern.
Mein Liebling der jüngeren Vergangenheit, wenn konsequent, dann konsequent,
genau.
Konsequent.
Tuchel.
Ja. Der erste Sprachschöpfer im deutschen Fußball war Konrad Koch, Deutschlehrer aus Braunschweig, das haben Sie uns erzählt.
Ja.
Nicht weniger sprachschöpferisch tätig ist seit vielen Jahrzehnten der Rundfunk, das sei an dieser Stelle natürlich erwähnt. Günter Koch, Sami Drechsel, Rudi Michel, Werner Hansch und nicht zuletzt dieser Mann hier.
Wir übertragen aus dem Wankdorfstadion in Bern das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann.
Das Wunder von Bern, schön. Sie lachen, WM-Finale 1954. Genau. Über Zimmermanns Sprache ist ja viel gesprochen worden, die Kampf- und die Kriegsrhetorik, die viele bei ihm raushören wollten, beim Ritterkreuzträger Zimmermann. Und soll es jetzt um einen anderen Ausschnitt gehen, Herr Marx?
Ja.
Ich spiele den Ausschnitt zu und Sie kommentieren als dann. Wollen wir es so machen?
Ja, sehr gut.
Bojanski versucht, Kosic einzusetzen. Kosic kommt nicht an den Ball. Die Verteidiger der Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!
Ja, ja, unser Fußballgott, ja.
Blasphemie, oder?
Es war Blasphemie. Und man merkt, wie sich die Zeiten ändern. Dieser Begriff Fußballgott hat tatsächlich ein Nachspiel. Also sogar Theodor Heuss, der Bundespräsident, hatte sich eingeschaltet und hat das hochoffiziell getadelt, weil es eine unglaubliche Entgleisung war, Religion oder etwas Überirdisches mit sowas Banalem wie Fußball zusammenzubringen. Und natürlich die Kirche. Ja. Es ist interessant, dass das halt Herbert Zimmermann auch geprägt hat, was ja vielleicht gar nicht so viele wissen. Ja. Obwohl ja meistens den Ausschnitt, den man ja kennt, ist ja das aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Das sind ja alles Redewendungen, die ja inzwischen ja auch Fußballexperten ja alle auswendig wissen. Ja.
Redewendungen gibt es ja überhaupt viele, die aus der Fußballsprache es geschafft haben in die Alltagssprache. Ich habe einen interessanten Text gelesen neulich über die Lage in Brasilien, wie es dort das Sprichwort Tor für Deutschland eben in den Alltagsgebrauch geschafft hat, wenn einem ein Missgeschick passiert oder irgendetwas Bedauernswürdiges passiert, dass man dann sagt, scheiße, Tor für Deutschland.
Das wusste ich noch gar nicht. Ja, genau, das finde ich schön. Ja.
Die Sprache des Fußballs hat sich auch in anderer Hinsicht verändert. Das zeigen Medien wie der mit dem Grimme-Preis bedachte Live-Ticker des Fußballmagazins Elf Freunde, also eine Art immer fortgeschriebener Internettext.
Ja.
Ich habe Beispiele rausgesucht vom WM-Finale 2014, also genau 60 Jahre nach Zimmermann. 20.20 Uhr, die Deutschen laufen aufs Feld. Eine Mischung aus Jubel und Pfeifkonzert ist zu hören, als würden die Chippendales beim Wacken Open Air auftreten. Dann 20.52 Uhr, kurz vorm Anpfiff also. Messi hält Kramer für ein Einlaufkind, will ihn bei der Hand nehmen. Kramer, ich bin aber doch dein Gegner. Messi, ja, mein Kleiner, immer schön trainieren. Und jetzt komm, es geht los. Dieser Witz, der Einzug gehalten hat mit dem Fachmagazin Elf Freunde in die Fußballsprache, das erfährt ja alles auch eine Würdigung in Ihrem Buch. Mhm. Und das scheint ein Tonfall zu sein, der Ihnen zusagt, oder?
Ja, sicher, weil Fußball ist ja ein bisschen mehr geworden als ein Sport, ist ja schon fast ein Gesellschaftsevent. Auf der Boulevardzeitung stehen ja Fußballspieler auf einer Ebene mit Politikereignissen und da ist es, glaube ich, gerade zwingend notwendig, auch Ironie reinzubringen und eben aus dieser Kriegsrhetorik raus, ein bisschen in diese Subjektivität, in diesen Sprachwitz, auch ein bisschen in diesem feuilletonistischen Bereich, ja, immer mit dem Augenzwinkern, es ist nur ein Fußballspiel.
Christoph Marx, Sachverständiger in Fragen der Fußballsprache. Sein wunderbares Buch Der springende Punkt ist der Ball ist beim Duden Verlag erschienen und kostet 10 Euro. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank.